Breitband-Topic.
Die Incel-Rebellion ist bereits im Gange. Wir werden alle Chats und Stacys zu Fall bringen. Das hat Alec M. auf Facebook geschrieben, kurz bevor er fast genau vor einem Monat, am 24. April, in Toronto in eine Menschenmenge gefahren ist und mindestens 10 Menschen getötet hat. Sein Facebook-Post ruft ziemlich viele Fragen hervor. Wer sind Chad und Stacy? Und viel wichtiger noch, was sind Incels? So viel schon mal, Incels sind Männer, die unfreiwillig enthaltsam leben. Die Abkürzung steht für Involuntary Celibates. Schuld daran sind aus Sicht der Incels Typen wie Chad, demnach perfekte Alpha-Männer, und Frauen, die abfällig Stacys genannt werden und die denen nicht widerstehen können, weil sie Schlampen sind und nur auf Oberflächlichkeiten gucken. Soweit das Weltbild der Incels. Aber geht es denen wirklich nur um Sex und dass sie ihn nicht bekommen? Henrike Möller hat sich die Incel-Bewegung genauer angeschaut.
Auf den ersten Blick sind sie das genaue Gegenteil von Pickup-Artists. Incels versuchen nicht, mit welcher Masche auch immer, Frauen ins Bett zu bekommen. Das haben sie längst aufgegeben. Sie sehen sich als Männer zweiter Klasse. Unattraktiv, unbegehrt, unbefriedigt. Was sie aber nicht davon abhält, an ihrem angeblichen Grundrecht festzuhalten. Das Recht auf Sex. Genau wie Pickup-Artists sind sie überzeugt davon, dass ihnen Sex zusteht. Was aber nun tun, wenn man ihn nicht bekommt? Hassen, sagt Andreas Hechler. Er forscht zu Geschlechterpolitiken im Netz.
Die sehen halt ihr ganzes Leben als total determiniert an und auch als nicht mehr veränderbar. Und in der Hinsicht würde ich auch sagen, ist das eine sehr nihilistische Sicht auf die Welt. Und die Anschläge, wie jetzt auch in Toronto, verstehe ich als was von Menschen gemacht wird, die in ihrem Selbstbild nichts mehr zu verlieren haben, die extrem frustriert sind und dann eben diejenigen vernichten, die in ihren Augen für ihre Misere und das eigene Unglück verantwortlich sind. Und das sind Frauen.
Dass Frauen Incels den Sex verweigern, ist dabei nur eines ihrer vielen Vergehen. Incels wittern eine feministische Verschwörung. Das Patriarchat empfinden sie als eine Lüge. In Wirklichkeit hätten die Frauen die Gesellschaft längst an sich gerissen. Nicht die Frau sei unterdrückt, sondern der Mann. Einen Beweis dafür sehen die Incels zum Beispiel im Bildungssektor, sagt der Soziologe und Männlichkeitsforscher Rolf Pohl.
Warum sind die Jungs die sogenannten Bildungsverlierer? Ja, weil sie nur von Frauen erzogen werden und keine Väter in Sicht sind, weil die Väter längst von rabiaten, alleinerziehenden Frauen entsorgt werden.
Incels wollen die Gesellschaft aber nicht ändern. Sie haben im Gegensatz zu Männerrechtlern keine politische Agenda. Einige Männerrechtler setzen sich aktiv dafür ein, die gesellschaftlichen Errungenschaften des Feminismus, speziell seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wieder rückgängig zu machen. Tradierte Geschlechterrollen werden befürwortet, Abtreibungen verurteilt. Incels glauben, dass es für eine solche Kehrtwende zu spät ist. In den Online-Foren, in denen sie sich austauschen, überwiegt das Jammern.
Wir Männer werden zu Sklaven gemacht. Wir sind nur noch dazu da, Handarbeiten zu verrichten. Die Frauen nehmen uns alle guten Jobs weg.
Frauen sind zu Femoiden, zu Robotern geworden, die keine Empathie mehr kennen. Sie jagen nur ihrer Lust, von einem Chad gefickt zu werden, nach und diskriminieren alle anderen Männer, indem sie ihnen Zuneigung und Beischlaf verweigern. Sie verdienen keinen Respekt.
Wer genau hinter den anonymen Beitragsschreibern steckt, ist schwer zu sagen. Die Vermutung liegt aber nahe, dass die Männer noch recht jung sind. Nicht nur der Incel-Attentäter von Toronto war Mitte 20, auch sein Vorgänger. 2014 tötete der Student Elliot Roger bei einem Amoklauf 6 Menschen. In seinem Manifest schrieb er:
Ich werde alle Frauen dafür bestrafen, dass sie mir Sex entzogen haben.
Junge Männer seien besonders gefährdet für Frauenhass, sagt der Männlichkeitsforscher Rolf Pohl.
Das Jugendalter, die sogenannte Adoleszenz, da spielt die Entstehung, der Erwerb einer Männlichkeit, die funktioniert, die idealisiert wird, eine große Rolle und die gefährdet zu sein scheint. Die leiden darunter, dass sie durch die Art, wie ihre Sexualität entsteht, aufs weibliche Geschlecht programmiert werden und dann nicht zurückkriegen. Und gleichzeitig sollen sie aber die starken Kerle sein.
Trotz des geschlechterpolitischen Fortschritts der letzten Jahre habe sich an den klassischen Geschlechterbildern nur wenig geändert, glaubt Rolf Pohl. Mit ihrem Festhalten am Ideal eines starken, überlegenen Mannes fügten sich Incels damit gut ein in eine sehr viel größere Bewegung, die neue Rechte.
Die alte Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind und der Vater als Patriarch muss wiederhergestellt werden, ist anschlussfähig an das Familienbild der AfD.
In den USA werden die Incels auch oft zur Alt-Right-Bewegung dazu gerechnet, was die besondere Gefahr der Incels verdeutlicht. Sie vereinen auf sich nicht nur eine, sondern gleich mehrere Triebfedern für Radikalisierungsprozesse: Sexismus, Antifeminismus und Maskulismus.
Die Gruppe Incel radikalisiert sich dazu nicht nur im Netz, wie wir gehört haben, sondern sie bedroht Menschen auch ganz real in der Offline-Welt. Wie kann es dazu kommen? Darüber möchte ich jetzt mit Ingrid Brodnik reden. Sie ist Journalistin und befasst sich seit Jahren mit digitaler Debattenkultur. Hallo nach Wien.
Hallo.
Frau Brodnik, antifeministische Männer und Frauen melden sich besonders stark im Internet zu Wort. Würden Sie sagen, dass sich das Netz besonders dazu eignet, Stimmung zu machen?
Leider ja. Diese wirklich extremen Akteure, die Antifeministen, die sogar Gewalt gut finden, das ist ein Mini-Teil der Bevölkerung, wirklich nur ein ganz kleiner Anteil, also wenige. Und die Besonderheit des Internets ist, dass diese wenigen online zueinander finden können. Selbst wenn es in jeder Stadt nur ein oder zwei solche Typen, Personen gibt, die können online sich finden und gegenseitig dann auch anheizen und womöglich auch anfeuern, wenn Gewalt passiert.
Welche Argumentationslinien verfolgen die denn dabei?
Man muss das Weltbild von Antifeministen verstehen. Die glauben quasi, dass der Feminismus die Herrschaft in unserer Gesellschaft errungen hätte und dass jetzt nicht die Frauen, sondern die Männer in Wahrheit benachteiligt werden, also die Männer als wahres Opfer. Und rund um diesen Glauben gibt es natürlich auch einige Begriffe. Genderwahn, glaube ich, kennen wir alle leider mittlerweile. Aber es gibt auch andere arge Ideen, zum Beispiel Feministinnen werden als Feminazi bezeichnet. Also Feministinnen heißt es, seien die neuen Nazis. Das ist schon ziemlich krass. Da wird der Feminismus mit dem Holocaust gleichgestellt, also mit dem schlimmsten Verbrechen der Menschheit. Oder ein anderes Wort, in der Männerrechtsszene, in dieser Antifeministenszene gibt es auch die Idee der Red Pill. Vielleicht kennen das manche, die den Film Matrix gesehen haben. Da nimmt Neo die rote Pille und dann versteht er erst alles. Und diese Antifeministen glauben, sie hätten die rote Pille gefunden und jetzt verstehen sie endlich, dass der Mann in Wahrheit das unterdrückte Geschlecht sei.
Es gibt ja nicht die frauenfeindliche Bewegung im Internet. Kann man da verschiedene Strömungen beobachten? Und wenn ja, dann welche?
Absolut. Es wäre sogar sehr falsch, so zu tun, als ob alle, die mit dem Feminismus ein großes Problem haben, als wären die alle gleich. Zum einen kommt ein Teil dieser Akteure aus der Vaterrechtsszene. Das sind oft Menschen, die auch eine selbst traurige Geschichte hinter sich haben, die vielleicht einen Obsorgestreit erlebt haben, die dann manchmal sehr radikal werden können. Nicht alle, aber ein Teil. Dann gibt es natürlich die Abtreibungsgegner, die auch sehr aktiv online sind und zum Beispiel Abtreibung, das Recht auf Abtreibung als Kindtötungsprinzip bezeichnen. Und dann gibt es so modernere Formen, wie Sie es schon angesprochen haben, die Incels. Das sind eher junge Männer, die sagen, sie sind unfreiwillig zölibatär, involuntary celibatary. Das heißt, die sagen, sie kriegen keine Freundin ab und sie machen Frauen dafür verantwortlich, sie machen den Feminismus dafür verantwortlich. Und diese Gruppe ist besonders unbehaglich, weil die auch sehr stark für Gewalt gegen Frauen plädieren, weil die es auch als Recht sehen, von Männern mit Frauen Sex zu haben.
Nicht selten stehen ja Frauenhasser auch rechten oder rechtsradikalen Gruppierungen nahe. Welche Parallelen sehen Sie dabei, wie diese Gruppierungen das Internet und Social Media für ihre Zwecke ausnutzen?
Ich glaube, die Grundfrage ist, warum passt das so gut zusammen, diese Antifeministen und die Rechten? Und ich glaube, der Kernaspekt ist, rechtes Gedankengut baut auf der Idee auf, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und Antifeministen, die bauen auch auf der Idee auf, dass Frauen und Männer nicht gleich sind und dass es keine Gleichstellung geben soll. Und darum passt das gut zusammen. Und auch gerade rechte Gruppierungen, die wollen ja ein traditionelles Familienbild, die wollen diese klassische Idee von der Familie haben und möglichst wenig anderes, da schließt das gut an. Und online können wir ähnliche Strategien erleben. Wir sehen, dass zum Beispiel Antifeministen sehr sichtbar sind, obwohl sie wahrscheinlich nur eine kleine Gruppe in der Bevölkerung sind. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung vor ein paar Jahren kam zum Ergebnis, in Deutschland sind das wahrscheinlich nur so 1000 Menschen. Aber die sind extrem sichtbar. Und die organisieren sich auf einschlägigen Foren und sie posten dort zum Beispiel auch Artikel von Leuten, die sie ablehnen und versuchen dann zu mobilisieren. Da wird dann gezielt gegen solche Personen gepostet, werden gehässige Bilder auch erstellt. Also es wird versucht, Andersdenkende wegzumobben. Und das ist eine eindeutige Parallele zu rechten Gruppierungen, die das Internet auch als Möglichkeit nutzen, andere Stimmen wegzukriegen, so brutal zu sein, bis manche einfach nicht mehr mitdiskutieren wollen.
Nun wird das Ganze ja besonders bedrohlich, wenn es aus der Online-Welt in die Offline-Welt hinübergeht, also wenn es wirklich auch in reale physische Angriffe mündet. Wie funktioniert das eigentlich? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass das passieren kann?
Man muss fairerweise sagen, die allermeisten Eskapaden und Eskalationen passieren zum Glück online. Das sind dann Einschüchterungsaktionen. Aber wir hatten eben auch schon Fälle, wo Antifeministen wirklich gewalttätig geworden sind. Die bekanntesten Fälle sind Amokläufe, speziell in Nordamerika. Elliot Rodger, das war vor ein paar Jahren in Kalifornien, der hat 6 Menschen umgebracht, 14 verletzt. Anders Behring Breivik war auch antifeministisch motiviert, das wissen viele gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Frage. Was führt dazu, dass Einzelne dann so extrem werden? Aber was man beobachten kann, ist, dass unter den vielen tausenden Usern, die antifeministisch sind, Einzelne dann durchdrehen und wirklich gewalttätig werden. Und ich würde so weit gehen, die Gefahr ist, dass diese gewaltbereiten Menschen online sich anheizen. Wir wissen zum Beispiel über Anders Behring Breivik, dass der sich online radikalisiert hat und sein Manifest ist ja groß bekannt. Es ist sehr bekannt, dass er den Multikulturalismus ablehnt. Weniger bekannt ist, dass er auch gegen den Feminismus angeschrieben hat und dann eben 77 Menschen umgebracht hat.
Es sind, wie Sie schon sagten, Einzelfälle, die natürlich aber trotzdem schlimm und extrem grausam sind. Und man fragt sich ja, da sie sich auch so anheizen über das Internet und auch Hörer und Gehör bekommen übers Internet, welche Konsequenzen das haben kann in einer Zeit, in der ja ohnehin rechtspopulistische Haltungen auf dem Vormarsch sind. Inwiefern kann das zu einer größeren Gefahr auswachsen?
Ich glaube, die eine große Gefahr ist, dass wir gewisse Werte in unserer Gesellschaft verlieren. Sowohl diese Antifeministen als auch rechtspopulistische Akteure, die wollen eine gesellschaftliche Wende erzwingen. Die wollen zu einem sehr traditionellen nationalistischen Gesellschaftsbild zurückkehren und weg von der Idee gehen, alle Menschen sind gleich und sollten gleich behandelt werden. Das ist so das große Ganze. Und ich glaube, was diese extremeren Akteure betrifft, die wirklich zum Beispiel auch Droh-E-Mails schreiben oder vielleicht sogar physisch gewalttätig werden. Da geht es darum, wirklich andere wegzumobben. Ich gebe nur ein Beispiel. Mir hat eine feministische Bloggerin erzählt, als sie ganz neu angefangen hatte, wurde ihr Blog von Antifeministen auf einer einschlägigen Seite verlinkt, dort geteilt und prompt hat sie extrem aggressive Postings erhalten, extrem beleidigende Postings erhalten. Das ging bis zu E-Mails, die Vergewaltigungsfantasien geschildert haben. Und da wird eben versucht, Leute, die noch eine andere Sichtweise es wagen zu vertreten, so brutal zu sein, dass man das nicht mehr will. Und jede Frau, die sich online und auch jeder Mann, der sich online positiv über Feminismus äußert, der muss leider damit rechnen, solche unbehaglichen bis bedrohlichen Kommentare zu ernten.
Nun ist ja das Interessante, dass das Netz ja auch positiv wirken kann, also in die ganz andere Richtung, ja, dass man eben sich dort auch verbinden kann, um Schutz zu suchen oder um sich auszutauschen über seelische Verletzungen oder Probleme. Wie kann man eigentlich so eine Radikalisierung verhindern, also dass das eher ins Positive schwappt und nicht ins Negative?
Ich glaube, dass generell Menschen sehen müssen, dass der andere auch nur ein Mensch ist. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich gefragt werde, was kann man tun, dass manche nicht radikaler werden, ich sage immer, versuch die Person außerhalb des Internets zu treffen. Das ist nicht immer möglich, aber gerade offline tun sich Menschen, die teils krasse Dinge schreiben, dann viel schwerer, so hart zu sein, weil sie sehen, der andere ist auch ein Mensch. Also dass wenn man jemanden kennt, wo man sich denkt, ich habe manchmal Sorge, was der alles behauptet, lieber unter 4 Augen, ganz ehrlich gesagt, weil dieser physische Kontakt doch viel bringt. Und darüber hinaus glaube ich, da haben Sie vollkommen recht, das Internet kann auch ein Tool sein, dass wir uns wehren. Zum Beispiel ist es richtig, wenn angegriffene Frauen das aufzeigen und aufzeigen, wie ihnen gewünscht wird, dass sie vergewaltigt werden oder sie umgebracht werden. Weil der Großteil der Bevölkerung, der findet das absolut nicht in Ordnung, was da passiert. Und ich glaube, da geht es eher darum, dass Menschen wissen müssen, was einzelne Personen erleben, wenn man dann Solidarität erntet. Also mein Tipp an Betroffene ist immer, aufzeigen, nicht stumm bleiben, nicht stumm machen lassen, weil dann haben genau die Täter ihr Ziel erwirkt.
Herzlichen Dank. Wie sich Antifeministen im Internet organisieren und was man dagegen tun kann, darüber sprachen wir mit Ingrid Brodnik. Sie ist Netzexpertin, die sich seit Jahren mit digitaler Debattenkultur befasst. Vielen Dank nach Wien. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.